Silvia, auf einer Beerdigung, wenn du die Wahl hast, lieber im Sarg liegen oder die Grabrede halten?
Die Grabrede halten, bitte.
Dann bist du was Besonderes, weil die meisten Menschen haben ja vor zwei Dingen im Leben sehr viel Angst, zu sterben oder öffentlich zu reden.
Das stimmt. Immer wieder ist das ein Thema.
Als Führungskraft reden, warum ist das wichtig?
Na, erstens, weil ich sowieso im Rampenlicht stehe, zumindest für meine Mitarbeiter, und eine unglaubliche Vorbildfunktion habe. Und wenn ich transportieren kann, was die Vision und Mission des Hauses, der Abteilung, des Teams ist, dann kriege ich meine Mitarbeiter ganz anders mitgenommen. Deswegen ist es wichtig.
Hallo, Servus, grüß euch, moin moin oder was auch immer ihr sagt zu Positiv führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen. Und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positive Psychologie. Für diese Episode habe ich Silvia getroffen. Silvia Ciolkowski, Unternehmerin, Speakerin, Coachin, Verbandspräsidentin und eine Frau, der ich persönlich sehr dankbar bin für ihre Ideen, ihre Kontakte, ihre Tipps, ihre Ermutigung und alles, was ein tolles Mentoring ausmacht. Aber dazu später mehr. Wir reden in dieser Folge über das Reden. Darüber, was Reden mit einer guten Zukunft zu tun hat und wie man das eine mit dem anderen zusammenbringt. Dass die Führungskraft da irgendwo steht und eine Rede hält, ist das überhaupt noch so in der Welt von heute oder ist das irgendwie ein bisschen so eine überkommene Vorstellung?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, gerade in Zeiten von Change, Transformation, Digitalisierung, Krisen, all das, was wir ja haben und mit dem wir umgehen müssen, da ist die Führungskraft ständig gefordert, Ängste wegzunehmen, Zuspruch zu geben, Hoffnung zu geben, das Unternehmen immer wieder so darzustellen, dass wir das miteinander schon packt, wenn die richtigen Skills da sind und wir miteinander zusammenhelfen und. Und das muss er ja irgendwie oder sie irgendwie transportieren. Und je besser das gelingt, umso mehr habe ich die Mitarbeiter hinter mir, weil die mich dann auch verstehen.
Geht das bei der Teamleitung schon los oder ist das eigentlich bloß eine Frage für, keine Ahnung, Inhaberin, Geschäftsführungsebene?
Es geht in der Teamebene bereits los. Auch wenn ich vielleicht 4, 5 Leute um mich rum habe, da geht es ja nicht um eine große Rede, wie wir vielleicht Rede verstehen. Aber es geht um Überzeugung, es geht um Richtung, es geht um Klarheit. Und all diese Dinge wollen anständig transportiert werden.
Was macht denn eine gute Rede, Keynote oder Vortrag, wie auch immer du das jetzt nennen magst, als Führungskraft, als Chefin, als Chef aus?
Das Erste ist, dass ich von dem, was ich da sage, auch selbst überzeugt bin. Weil das merken die Menschen, ob ich ehrlich und echt bin oder ob ich jetzt irgendwas transportiere, weil ich es transportieren muss.
Weil es aus der Konzernzentrale von irgendwo herkommt.
Genau, ja. Und ich gar nicht dahinter stehe. Das Zweite ist, den Ego-Rucksack am besten im Eck stehen lassen, um entsprechend wahrhaftig rüberzukommen. Nützlich ist es, wenn ich das Ganze auch mit Geschichten transportiere, weil Geschichten sind Bilder im Kopf und damit geht's viel einfacher als nur mit Zahlen, Daten, Fakten in unsere Köpfe.
Bin ich eine gute Rednerin oder ein guter Redner, der als solches auf die Welt kommt oder wie viel kann ich das auch verbessern und lernen und optimieren als Führungskraft? Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
Es gibt tatsächlich einiges an Talenten an dieser Ecke, weil die so visionär sind. Viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich begleite, das sind ja wahre Visionäre und die strotzen vor Überzeugungskraft, weil sie eine Botschaft zu transportieren haben. Aber nicht jedem ist es gegeben und wir können das enorm verbessern. Allein das Thema Sicherheit, das Thema Klarheit, das Thema Struktur, das Thema Storytelling, das Thema, wie ich das transportieren will, meine Haltung zu dem Ganzen. Da sind so viele kleine Stellschrauben, die ich anpacken kann, um wirklich einen Unterschied zu machen, wie ich meine Mannschaft erreiche.
Was sind so die größten Fails, die schlimmsten Stolpersteine, die du so beobachtest beim Reden halten, jetzt gerade als Chefin, als Führungskraft?
Die größten Fails. Mich nicht genügend gut vorbereitet zu haben, weil ich glaube, das geht schon so irgendwie. Und dann komme ich vielleicht ins Stottern, weil ich keine Antworten habe, wenn Rückfragen kommen. Keinen roten Faden haben, das halte ich auch für ziemlich schwierig. Und wenn ich mich schwer tue mit dem Thema Reden, das nicht vorher geübt zu haben. Eins würde ich sehr, sehr gerne noch ergänzen, das haben wir in unserem Mentorenprogramm auch immer genommen, und das heißt die 5 Willis. Das hat viel mit Struktur zu tun, aber nicht nur. Das heißt, um wen geht's denn eigentlich? Wen habe ich denn da vor mir sitzen? Sind es jetzt die Mitarbeiter? Sind es die Stakeholder? Sind es die Shareholder? Sind es die Kunden? Ist es vielleicht ein Vortrag, den ich auf einer Fachveranstaltung zu halten habe? Wer sitzt denn da überhaupt? Worum geht's, dass ich mal einen Überblick gebe und nicht sofort ins Detail reinstolpe und die anderen denken, was will er eigentlich jetzt sagen oder sie? Wozu dient das Ganze? Also eine Sinnhaftigkeit aufzumachen, den Zukunftsblick zu ermöglichen. Was, also untermauern mit Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken, Forschungsergebnissen oder was auch immer. Und habe ich eins vergessen, gell? Wie? Und dann noch das Wie dazu zu sagen. Und damit habe ich eigentlich mit diesen 5 Willis eine gute Struktur. Und wie transportiere ich es? Das ist eben die Story, die Metapher, die Möglichkeiten, mich einzuladen irgendwohin, dass ich auch mitgenommen werde. Also das halte ich für Pflichtaufgaben. Eigentlich für jeden Redner und auch für jede Führungskraft, die redet.
Wie immer hier in Positiv Führen, auch in dieser Folge ein paar Gedanken, die mir zum Gespräch noch gekommen sind. Ich habe mich riesig gefreut, endlich mal die Silvia Zolkowski zu sprechen. Sie war meine Mentorin in der German Speakers Association. Da sind wir beide drin. Das ist der Verband für berufsmäßige VortragsrednerInnen im deutschsprachigen Raum. Ein Jahr lang hat mir Silvia regelmäßig Tipps und Hinweise gegeben, hat mich ermutigt und beraten und gecoacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, liebe Silvia. Das war super schön, super gut, super hilfreich. Jetzt ist sie 2 Jahre lang die gewählte Präsidentin der German Speakers Association. Deshalb wollte ich unbedingt mal mit ihr reden über Keynotes, Vorträge, Reden, Ansprachen, Speeches oder wie auch immer ihr das nennen wollt, und zwar gerade aus Sicht von Führungskräften. Silvia spricht von den sogenannten Willis. Also gemeint sind W-Fragen. Das ist so eine GSA-interne Eselsbrücke für die wichtigen Fragen zur Vorbereitung einer Keynote, einer Rede. Zum Beispiel, vor wem rede ich? Was wissen die? Was brauchen die? Und was wissen die und was brauchen die nicht? Wozu die Rede? Was ist dein Ziel? Was soll dein Vortrag, deine Rede, deine Ansprache, deine Keynote bezwecken? Was soll sie erreichen? Was soll gesagt werden? Welche Informationen, welche Zahlen, Daten, Fakten willst du, solltest du, müsstest du rüberbringen? Und das Wie? Welche Form des Vortrags wählst du? Auf Deutsch, auf Englisch, in Präsenz, in Remote, mit Slides, ohne Slides, interaktiv oder bloß frontal? Vielleicht hast du ja noch weitere Ws oder Willis, die dir helfen beim Vorbereiten und dann auch beim Rüberbringen, beim Delivern deiner Keynote, deines Vortrags. Würdest du sagen, so beim Leadership-Speaking hat sich was verändert in den letzten Jahren? Ist da was wichtiger geworden oder weniger wichtiger geworden? Oder?
Wir haben ja heute die Notwendigkeit, unsere Mitarbeiter ähnlich zu betrachten wie unsere Kunden, sie zu gewinnen für unsere Idee. Das Ganze mit Sinnhaftigkeit aufzuladen, sie gut mitzunehmen, Feedbacks zu geben und all sowas. Also ich denke, ja, also die Herausforderungen einer Führungskraft von heute sind wirklich andere, auch weil wir in einer unglaublich schnelllebigen Zeit sind und sich ja quasi im Minutentakt irgendwas verändern kann. Und deswegen ist Kommunikation eine der wichtigsten Notwendigkeiten geworden im Führungsalltag.
Also ich würde das auch so sehen, diese ganzen Krisen, diese ganzen Ungewissheiten. Und zum anderen, ich habe neulich gelesen, wir arbeiten in Deutschland jetzt 5-mal so viele Stunden online oder hybrid wie 2019. Also das heißt, viele Chefinnen und Chefs sehen ihre Leute halt einfach weniger in Präsenz. Und umso wichtiger ist es dann wahrscheinlich auch, ja, so diese Momente der Verbindung und der Kommunikation dann auch gut zu nutzen, oder?
Ich glaube, das unterschätzen sogar ganz viele. Ich bin ja momentan selber Chefin, ne, eines Berufsverbandes und habe ja auch ein Team, einen Vorstand und die Geschäftsstelle. Und wenn man so vor sich hin arbeitet, dann kann man eigentlich schon mal vergessen, Mensch, ich muss die anderen ja mitnehmen und informieren. Und ich bemühe mich wirklich, immer wieder dran zu denken, ich habe jetzt eine Information, wie wichtig ist diese Information möglicherweise für mein Präsidium, meinen Vorstand, meine Geschäftsstelle. Und stell schon fest, dass das auch eine gewisse Herausforderung ist, immer das mitzudenken. Aber ich bin überzeugt, das macht einen riesen Unterschied. Fühlen sich die Menschen um mich herum gut informiert, gut ausgestattet mit all dem, um die nächsten Schritte selbstständig tun zu können oder nicht? Oder bin ich hier in meinem Elfenbeinturm so Alleinemacherin, ne, die anderen schon mal vergisst, weil ich so beschäftigt bin? Und ich glaube, da dürfen alle Führungskräfte einschließlich mir immer wieder hinspüren, wie wichtig das ist, die anderen mitzunehmen, auch wenn die Ergebnisse vielleicht noch nicht 100% fertig sind.
Du bist die Chefin, die Präsidentin der German Speakers Association. Wie lange bist du schon bei der GSA?
Seit 2010.
Seit 2010, also 14 Jahre. Was hast du bei der GSA über gutes Reden, über gute Keynotes, über gute Vorträge gelernt? Ganz viel wahrscheinlich, aber was kommt dir als erstes in den Sinn?
Wenn man wie ich von der Unternehmerseite kommt, wie ich damals gekommen bin, hast du ja eine andere Idee von Vortrag im Kopf. Weil dann sind das ja alles Fachvorträge. Und ich musste wirklich wieder von vorn starten, was eine gute Rede oder gar eine Keynote ausmacht. Und das heißt ganz viel Storytelling. Und jetzt sage ich nochmal das, was ich vorher schon mal gesagt habe, den Ego-Rucksack im Eck stehen lassen, darum geht's nicht. Es geht um deine Persönlichkeit, um deine Erfahrungen, die Thesen, deines Erfahrungsschatzes, die Thesen, die du reingibst und wie du die Welt verstehst mit deinem ganzen Erfahrungsschatz, den du damit reingibst. Und das ist so ein Unterschied, wie wenn ich ein Fachthema transportiere. Wobei heute weiß man auch, dass da Storytelling eine gute Idee ist.
Was heißt denn Storytelling?
Storytelling heißt, Geschichten zu finden, nicht unbedingt erfinden, sondern wirklich zu finden im Unternehmenskontext, im eigenen Leben, bei Begegnungen, die zum Thema passen, wo ich dann etwas ganz anders transportieren kann. Unser Hirn ist ein Bilder-Junkie, wir denken in Bilder und über Geschichten lernen wir. Das ist diese Lagerfeuer-Idee von früher. Wir erzählen uns Geschichten und das können Unternehmerinnen und Unternehmer sehr viel öfters tun. Es gibt ja Gründungsgeschichten. Es gibt Geschichten von Transformationsprozessen, wo was Großartiges gelungen ist. Es gibt Geschichten von Erfindungen, die da sind. Und all das kann ich nutzen, um etwas zu transportieren und den Menschen zugänglicher zu machen.
Ich finde ja, die Silvia gibt super Beispiele dafür, was Storytelling heißen kann. Konkrete Beispiele, persönliche Begebenheiten statt immer nur Zahlen, Daten, Fakten. Verbesserungen, Erfindungen, Innovationen geben natürlich auch viel her für Storytelling. Ich denke da zum Beispiel an Steve Jobs berühmtes One More Thing, wenn er mal wieder irgend so ein neues Hammer-Apple-Gerät vorgestellt hat. Konflikte, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Krisen, vielleicht sogar auch Katastrophen bieten natürlich häufig auch eine Fundgrube, an ja guten Geschichten, an Erzählenswerten, auch über eigene Fehler, Missverständnisse, Irrtümer, Fehleinschätzungen darfst du sprechen. Das macht dich nahbar, das macht dich ehrlich, da hört man dir gerne zu. Ja, und der Gründermythos, das ursprüngliche Why, das Wofür unserer Organisation, deiner Organisation immer mal wieder in den Blick zu holen, auch eine gute Gelegenheit für Storytelling. Genauso wie der Blick nach vorn. Was ist deine Vision von eurem Geschäftsmodell, von eurer Kundschaft, von eurem Miteinander, eurem Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft oder Wirtschaft oder was auch immer? Auch das würde ich unter ermutigendem Storytelling verstehen, was Lust auf Zukunft macht. Gibt es denn jemanden, die oder der dich inspiriert als Speaker, als Speakerin? Ich werde auf Social Media und in den Shownotes zu dieser Folge einige TED-Talks verlinken, die ich spannend finde, aus unterschiedlichen Gründen. Die sind vielleicht manchmal nicht eins zu eins übertragbar auf das, was du in deiner Firma sagen würdest, vor deinen Vertriebsleuten, vor deinen Stationsleitungen, vor deinen Mitarbeitenden. Das ist schon klar. Aber vielleicht kannst du darin selbst auch Beispiele für gutes Storytelling entdecken, von denen auch Silvia so begeistert spricht. Lust auf Zukunft. Damit ging es dann weiter in meinem Interview mit der Silvia. Sie hat mir von einer selbstentwickelten Methode erzählt, über die sie auch ein Buch geschrieben hat, natürlich auch in den Shownotes, und mit der sie selbst sehr erfolgreich und gern und gut arbeitet. Stichwort Future Zooming. Zusammen Zukunft zaubern. Das ist dein Motto. Das ist die Fahne sozusagen, unter der deine Präsidentschaft der German Speakers Association steht. Zusammen Zukunft zaubern. Heißt was?
Ich finde, dass es fast selbstredend ist. Also zusammen, da geht es mir um Co-Kreation. Ich glaube ganz fest, und das ist jetzt nicht nur für die KSA alleine so, dass wir in einer Phase sind, wo wir miteinander sehr viel mehr bewegen können, als jeder, so exzellent er auch sein mag, in seinem Ego-Haus. Also diese Co-Kreation, um die geht's mir. Es geht mir auch um interdisziplinäres Miteinander. Das hat auch mit Zukunft zu tun. Wie finden wir Lösungen für morgen? Also wo müssen wir hinschauen? Welche Trends zeichnen sich ab? Wir haben ja eine Mitverantwortung für die Hoffnung. Da bin ich ganz überzeugt davon. Wie kriegen wir Lust auf Zukunft? Und bitte, lasst uns aufpassen, dass wir die Lust auf Zukunft nicht verlieren. Wir haben alle ein Recht, auch Lust auf Zukunft zu haben. Vor allen Dingen auch die jungen Menschen. Also denen das nicht nehmen. Und mit Zaubern meine ich so ein bisschen diese Magie, die ja jeder in sich trägt. Also gerade wir Redner, wir zaubern ja wirklich manchmal Magisches auf den Bühnen, stecken Menschen an, inspirieren, transformieren oder helfen natürlich, diesen Schritt leichter zu gehen. Und das alles hat für mich ein bisschen was mit Zaubern zu tun, also unsere Welt zu verzaubern und Dinge vielleicht auch sehen, die man nicht im ersten Augenblick erkennt. Das machen ja Zauberer, machen ja auch Dinge sichtbar, die vorher nicht da waren. Und ich glaube, dass das auch unserer Gesellschaft sehr gut täte, in diese Richtung mal zu denken, zu sagen, hey, wie kann ich eigentlich mit meiner Community zusammen Zukunft zaubern?
Eine Arbeit, die ich ja auch schon mal mit dir machen durfte, die du machst, ist Future Zooming. Horst auf Deutsch?
Die Zukunft in die Gegenwart holen, heißt das auf Deutsch. Ja, dazu habe ich in der Tat ein Buch geschrieben und eine Methodik entwickelt, die sich eben Future Zooming nennen. Und Future Zooming hat zwei Teile. Und das eine ist eben das große Bild der gelungenen Zukunft. So als ob ein Scheitern ausgeschlossen wäre. Kann wirklich jeder einfach mal für sich machen, so ein großartiges Bild zu entwickeln, ein Zukunftsbild, was richtig Spaß macht. Und dann mit dem Zooming das herzuholen und zu schauen, was kann ich denn jetzt tun, damit das Ganze wahr wird? Also welche Unterstützer brauche ich? Welche Beweise gibt's eigentlich in meinem Leben? Wie würde ich mit Rückschlägen umgehen, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle? Und wie kann ich den Optimismus verankern da drin? Und diese Pole, diese gegenseitigen, die sind unglaublich stark, um sein Jahr zu planen, wieder Klarheit für sich zu kriegen, ein geiles Projekt daraus zu machen und so weiter. Und das ist wirklich schön. Gerade gestern, Christian, hat mich jemand angerufen, der sagt, Frau Zulkowski, ich habe vor 10 Jahren in Erfurt mal so einen Workshop mit Ihnen mitgemacht und ich bin Gründungsberater geworden. Ihr Workbook kaufe ich immer wieder für meine Gründer und sage, arbeitet es durch. Und weißt, das ist eigentlich das größte Geschenk, was man mir machen kann, wenn das nachwirkt.
Schön. Wann mache ich das? Wann mache ich es nicht? Indikationen und Kontraindikationen?
Ich persönlich mag es übrigens immer am Jahresanfang für mich, um wieder mal einen Fokus auf mein Jahr zu legen. Wenn ich total fokussiert bin und glücklich und zufrieden mit all dem, was gerade so ist, muss ich gar nichts tun. Dann bitte einfach fröhlich leben. Aber sobald ich denke, boah, ich würde mich gern mehr mit meinen Zielen beschäftigen, ich würde wieder mehr Energie da reinlegen wollen, mehr Klarheit, Fokus, dann macht es sehr viel Sinn. Ja, egal ob Jahresanfang oder mitten im Sommer, wenn ich gerade mal Zeit habe, mich damit zu beschäftigen.
Du warst ja Unternehmerin. Was war deine Unternehmensvision und bist du damit gescheitert oder war die erfolgreich?
Sie war eine ganze Weile, hat sie uns getragen. Manchmal glaube ich heute, weil ich mich ja schon so lange mit Visionen beschäftige, sie war möglicherweise nicht groß genug. Unsere Unternehmensvision war wirklich eine Delle ins Universum der Automobilindustrie zu hauen mit dem, was wir getan haben. Wir haben Datenkommunikationslösungen in der Automobilindustrie gemacht und das war damals ganz, ganz, ganz am Anfang. Es ist eigentlich immer abgebrochen, es ist immer kaputt gegangen, es hat nichts funktioniert am Anfang und wir hatten die Idee, das mit zu revolutionieren und Entwicklungszeiten da mit diesen Tools zu verkürzen und Europa, die Zulieferer mit ihren Automobilherstellern zu vernetzen. Und das ist relativ gut und schnell gelungen.
Also die Vision war, dass Autos miteinander sprechen und kommunizieren?
So weit waren wir damals noch nicht. Nein, dass die Entwicklungszeiten sehr viel kürzer werden, um quasi nicht so ewig auf ein neues Auto warten zu müssen. Es war ja furchtbar kompliziert. So eine Entwicklung eines Automobils hat 7 Jahre und länger gedauert, weil bis mal so ein Band bespielt war und von einem Ort zum anderen zum Zulieferer gegangen ist, bis der das eingelesen hat, bis der das wieder ausgelesen hat, bis der das erkannt hat. Das waren ja unglaubliche Zeiten. Und mit dem damaligen Internet, wenn du so willst, das gab es ja alles noch nicht, einen getunnelten Strecke aufzubauen, die über Kommunikationskanäle geht, das war revolutionär damals komplett.
Ich habe jetzt nicht wie die Silvia eine Firma gegründet und geleitet. Aber ansonsten verbindet uns halt doch vieles miteinander. Unser Eintreten für fundiertes, aber auch mitreißendes öffentliches Reden in der German Speakers Association. Beide sind wir, arbeiten wir leidenschaftlich als Coaches, als Trainer, als SeminarleiterInnen mit und für Führungskräfte. Und die Silvia begeistert sich, wie ich schon lange, für die positive Psychologie. Nicht immer bloß in der schwierigen Gegenwart oder der dramatischen Vergangenheit rumkramen, sondern auch Kraft, Stärke, Inspiration aus der Zukunft herholen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der positiven Psychologie. Und deshalb beschreibt Silvia in ihrem wunderbaren Buch »Bau dir deine Zukunft«, verlinke ich auch in den Shownotes, eine tolle Methode, das Zukunftshaus. Was ist das, so ein Zukunftshaus? Wie macht man das? Wieso macht man das? Das habe ich die Silvia gefragt.
Jetzt müssen wir unterscheiden. Ich baue mit Menschen und mit Unternehmen. Und es gibt wirklich unterschiedlichste Gründe. Also bei einzelnen Personen, bei Persönlichkeiten ist es oft so, dass die wirklich in einem Transformationsprozess stecken und oft Klarheit verloren haben. Es geht ja immer und ganz häufig um Klarheit. Und wenn ich vielleicht lange in einem Unternehmen als Führungskraft, ich nehme jetzt gerade dieses Beispiel, weil das ganz häufig bei mir vorkommt, als Führungskraft feststelle, das ist nicht mehr mein Tribe, das ist nicht mehr mein Laden. Ich will mich verändern und will da raus. Und dann habe ich aber ganz lange nicht mehr darüber nachgedacht, was kann ich denn eigentlich richtig und was ist mir gerade nochmal echt wichtig im Leben? Was gibt mir eigentlich Energie und macht mir Freude? Und oh Mensch, wie kriege ich denn jetzt eigentlich keinen Schiss, mich mal woanders zu bewerben, weil ich schon so lange in dem Unternehmen war.
Und du baust diese Zukunftshäuser ja auch mit und für Unternehmen?
Am liebsten baue ich sie wirklich mit mittelständischen Unternehmen und dem engsten Führungskreis, weil wir da einen echten Unterschied ins Unternehmen zaubern können. Weil da passiert auch zusammen Zukunft zaubern, Christian. Da nimmt sich so ein ganzes Team mit Chefin, Chef 1,5 Tage Zeit, um ihre Zukunft mal wieder so richtig neu auszurichten. Da schauen wir hin. Hey, wenn wir so nach innen schauen, ganz oft sagen die, Frau Zielkowski, lassen Sie uns mal nach innen schauen. Also was können wir jetzt eigentlich gut? Und wir sind, ja, Fluktuation gab's und neue Leute habe ich an Bord. Und irgendwie sind wir gerade in einer Phase, wo es nicht mehr so leicht geht. Ein bisschen haben wir auch die Vision im Nebel verloren. Und dann schauen wir wirklich, welche Talente haben wir eigentlich an Bord? Und welche bräuchten wir für die Zukunft? Was nochmal sind unsere Werte? Was ist uns echt wichtig bei der Zusammenarbeit und in der Arbeit grundsätzlich? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was macht uns Freude und was gibt uns richtig Energie? Und welche Haltung und Überzeugung brauchen wir eigentlich als Unternehmen, als Team, um morgen noch mitspielen zu können? Und dann springen wir ins Dach und schauen uns die Vision an. Wo wollen wir eigentlich wirklich hin mit all dem, was wir da schon im Schatzkästchen haben? Und das gibt eine irrsinnige Energie. Und was schön ist, ich habe die Metapher des Hauses und wir bauen auch wirklich ein Haus. Und das wird dann bei ganz vielen, so wie wir es erarbeitet haben, aufgezogen und halt im Besprechungsraum gehängt, sodass man das immer vor Augen hat.
Und dann ist dieses Haus entstanden und dann hängt es da oder steht da und macht genau was anders?
Das ist natürlich der Beginn. Es macht sehr viel Klarheit.
Mhm. Prioritäten, Fokus.
So ist es, ganz genau. Und das größte Geschenk ist, dass die das miteinander gebaut haben. Mhm. Also es kann keiner sagen, ich war nicht dabei. Also dieser Wert Respekt, der interessiert mich persönlich ja überhaupt nicht. Wenn er dabei war und er würde ihn wirklich nicht interessieren, dann ist das auch so ein Reinigungsprozess. Mhm. Der oder die Menschen gehen dann nach einer ganzen Weile, weil die merken, die Unternehmenskultur wird jetzt nochmal auf den Prüfstand gestellt und die Dinge, die wir erarbeitet haben, werden ernster genommen, weil wir alle mit dabei waren. Und damit ist es ja natürlich nicht getan. Wir installieren dann meistens noch Botschafter, damit der Prozess weitergehen kann. Weil was bedeutet ein Respekt in unserem speziellen Fall? Was bedeutet er beim Einkauf, beim Verkauf, in der Produktion? Was bedeutet denn das genau für uns? Und an was wollen wir uns in der Führung auch messen lassen? Weil das ist nichts, das sage ich den Unternehmen auch gern, das ist nichts, dass wir jetzt mal 1,5 schöne Tage haben. Dann schmeißt das Geld zum Fenster raus, echt. Sondern das ist eine Haltung, das ist ein Statement. So will ich führen. So will ich das Unternehmen nach vorne bringen. Und das ist echt eine Entscheidung.
Und dann sind die Entscheidungen anders oder ist die Kommunikation anders oder woran würde ich es jetzt von außen feststellen, dass die mit dir ein Zukunftshaus gebaut haben?
Am Anfang ist die Euphorie natürlich hoch und es ist in jeder Pore spürbar, wenn man reinkommt, dass man denkt, ui, die verstehen sich aber alle gut, aber der Alltag schlägt natürlich auch in solchen Unternehmen wieder zu. Und dieses Wachhalten macht das Geheimnis. Also ich denke immer, das ist ein bisschen wie Tröpfcheninfusion. Mhm. Wenn du da dran bleibst und stetig als Überwacher der Idee fungierst, dann wird sich nachhaltig etwas ändern. Es wird verbindlicher. Die Menschen gehen wirklich anders miteinander um. Es werden eher die Menschen eingestellt, die wirklich dazu passen. Wir passen auch mehr auf die Haltung auf. Rede ich jetzt schlecht über den Kollegen oder haben wir miteinander definiert, dass Respekt heißt, wir reden miteinander und nicht übereinander. Mhm. Und Christian, das ist nicht die ideale Welt, aber die Bewegung dorthin, die kann so viel Kraft auslösen. Ich habe vor mittlerweile einem Jahr mit einem Unternehmen, 70 Leute, mit den Chefs ein Zukunftshaus gebaut. Und bei den Werten sagte der Chef danach zu mir, Frau Zielkowski, wissen Sie was? Ich fühle mich jetzt viel, viel sicherer als noch vorher. Weil jetzt habe ich was in der Hand für jedes Mitarbeitergespräch. Und ich gesagt, davor habe ich es gespürt, aber ich hätte es nicht ausdrücken können. Mhm. Aber jetzt mit diesem Werkzeug kann ich es auch ausdrücken und ich habe das jetzt immer dabei, wenn ich Gespräche führe.
Was hatte all das mit positiver Führung zu tun oder positiver Psychologie, wenn dir das überhaupt wichtig sein sollte?
Ich bin ja auch ein großer Fan der positiven Psychologie, weil ich glaube, dass das wirklich ein Game Changer sein kann in den Unternehmen und auch für uns Menschen, weil wir da eher aufs Gelingen schauen als aufs Scheitern. Wir schauen eher darauf, wie können wir uns denn dabei erwischen, wo Dinge gut gelungen sind. Und das kann auch dieses Zukunftshaus sehr gut unterstützen. Wo kann ich dich denn dabei erwischen, wo du sehr wertschätzend warst, hm? Oder nachhaltig gehandelt hast und sagen, ey, großartig, das ist mal wieder sehr gut gelungen. Oder wirklich in den Unternehmen mal was reinzuzaubern, das machst du ja auch mit deiner wunderbaren Arbeit, zu sagen, warum beginnen wir verdammt nochmal unsere Sitzungen nicht mal mit einem kleinen positiven Rückblick? Was war eigentlich die letzte Woche alles gut? Und wenn die Unternehmen das anfangen zu tun, dann ist das sehr befremdlich und denen fällt echt nichts ein. Und da hartnäckig zu bleiben, weil ich weiß es, so nach einem halben Jahr sagen die meisten, es hat sich so viel verändert bei uns. Und das wirst du auch feststellen bei deiner Arbeit. Das sind ja kleine Hacks. Das ist ja jetzt nicht der riesen Game-Changer, aber es kann zu einem werden, wenn ich dranbleibe, mit Baby-Steps zum Ziel.
Jetzt frage ich mich mal ganz frech oder dich auch mal ganz frech, das mit dieser Visionsarbeit und mit den Zukunftshäusern, das ist ja alles gut und schön. Aber wir brauchen im Land ja auch Leute, die Reifen wechseln, die Brezen verkaufen, die Rohre reinigen, die Öfen setzen. Sollen die jetzt auch alle irgendwie eine Vision kriegen und ein Zukunftshaus?
Na, schlecht wäre das nicht. Ich bin übrigens überzeugt, dass jeder eine Vision hat im Leben, die ist oft nur zugedeckt. Alltag, Schnelllebigkeit, Frust, weil es vielleicht nicht so ist, wie ich es möchte. Und was wir oft vergessen, ist, dass wir eine Wahlmöglichkeit haben. Also wie schaue ich auf meine Rohrreinigungsarbeit? Will ich denn da vielleicht sogar persönlich auch einen Unterschied machen? Und jetzt erzähle ich dir eine Geschichte aus der positiven Psychologie, weil sie gerade so in den Kontext passt. Und die ist von Biswas Diener. Wie heißt er mit Vornamen?
Robert
Biswas Diener, die ich gehört habe auf meinem ersten positiven Psychologie-Kongress in Rosenheim. Und der erzählte, dass er in einem Krankenhaus war und da vor der Tür halt warten musste, weil der Patient gerade versorgt wurde. Und da weiter hinten sah so eine Frau, die wirkte unglaublich wichtig. Und und er hat sie so ein bisschen beobachtet und sie kam dann näher und dann sagte, darf ich Sie mal ansprechen? Und sagte, klar, sprechen Sie mich an. Sagte, irgendwie machen Sie einen total wichtigen Eindruck. Sind Sie hier Ärztin oder vielleicht Pflegedienstleiterin oder so? Und sagte, nee, ich bin Reinigungsfrau. Sagte, wie jetzt Reinigungsfrau? Sagte, ja, ich habe den wichtigsten Job hier. Weil wenn hier nicht überall richtig sauber ist, werden meine Patienten nicht gesund. Und manchmal gehe ich gar nicht heim, ich und mein Team, wenn wir ganz viele Neueinlieferungen haben, weil wir müssen da schauen, dass das alles super hygienisch ist bei uns im Haus. Und ich glaube, dieses Beispiel erklärt, dass es egal ist, wo wir sind, dass wir mit einer Vision und einer Mission, unserem persönlichen Beitrag, Purpose, wie man das jetzt auch neudeutsch so gern nennt, dass wir, wenn wir das in uns tragen, dass wir einen ganz anderen Blick auf das haben können, was wir tagtäglich tun. Und da, also ich glaube, es ist fast egal, was du dann tust. Und viele Menschen glauben ja, wir zwei, wir sind selbstständig, das ist ja eh alles easy und du kannst dir deinen Tag einteilen und der Christian geht jeden Vormittag Skifahren und die Silvia ist dauernd auf dem Golfplatz.
Nur jeder zweite Tag. Das ist so.
Aber wie viel haben wir auch auf dem Tisch, wo es nicht so funktioniert, wo es nicht so läuft, wo die Aufträge auf sich warten lassen, wo vielleicht eine Absage kommt. Also Corona war ja
was schief läuft.
Oder wo was schief läuft, wo nicht. Also, aber die Haltung, die wir zu dem Thema haben, was wir tun dürfen, die macht für mich schon einen Riesenunterschied. Dass es uns aus den Augen springt, das gehört dazu. Dieses Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, gehört dazu. Das haben wir einfach mit dem, was wir uns entschieden haben zu tun, mitgekauft. Und das hat jeder da draußen auch mitgekauft. Hm? Weil Love it, Leave it, Change it ist nun mal das, was es zu tun gilt.
Silvia, deine größte Stärke?
Anstiften.
Dein wichtigster oder ein besonders wichtiger Erfolg?
42 Jahre glücklich mit meinem Mann Arthur ein Paar zu sein. Und ein glückliches Paar zu sein.
Merkt man.
Danke.
Wofür magst du in Erinnerung bleiben in der Zukunft?
Für Umtriebigkeit und Anstiftungstum. Und Lust auf Zukunft machen ist mir ganz wichtig.
Was hast du aus dieser Folge mitgenommen für deine Zukunft, für die Zukunft deiner Organisation und vielleicht auch für das Reden, für Keynotes, für inspirierende Vorträge über die und von der Zukunft? Fragen, Rückmeldungen an mich, wie immer, kontakt@positiv-führen.com oder auf Social Media. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gern liken, adden, sharen, posten, tweeten und so weiter, was man so machen kann. Danke dir, lieber Hadi Röde, für Redaktion und Regie und Ratschlag und Ratschen. Danke euch, liebes Ikone-Team, für die Produktion. Danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein. Und besonders danke dir, liebe Silvia. Vielen Dank für deine Zukunftszauberei, die mich und hoffentlich auch euch und viele andere immer wieder mit anstecken. Das war's mal wieder mit Positiv Führen. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus, bye bye.